Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
Mit Anna Brandstetter
und Oleg Tichomirov.
Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Hallo und herzlich willkommen bei Verschwörerisch.
Willkommen zurück, meine lieben Verschwörungsmäuse.
Willkommen zurück, Oleg.
Willkommen zurück, Anna. Willkommen zurück, Leute.
Lang ist es her.
Ja.
Und Entschuldigung, Leute, dass wir abgetaucht sind, ohne uns dann nochmal bei euch zu melden.
Wir haben euch ein bisschen geghostet, muss man auch sagen.
Auch auf Instagram, sorry. Und ein paar falsche Versprechen und Ankündigungen gemacht. Aber bei uns war echt ziemlich viel los und wir haben es einfach nicht geschafft.
Ja.
Denn dieser Podcast ist ein Hobby von uns.
Ja. Und wir haben es einfach, das Hobby konnte sich nicht durchsetzen gegen Geldjobs, sorry.
Genau, aber ihr könnt es voll gerne ändern, ne? Also ihr könnt unser Hobby zum Beruf machen, indem ihr uns einfach teilt, euren
uns
Freunden davon
Geld
erzählt.
Schickt.
Nee, ihr müsst uns kein Geld schicken.
Aber ihr könnt.
Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Aber viel schöner wäre es, wenn ihr uns gut findet und ihr erzählt einfach ein paar Freunden von uns.
Ja, genau, erzählt ein bisschen rum, weil es motiviert uns natürlich, da wir trotz Zero Content auf sämtlichen Kanälen sehen wir ja trotzdem, dass sie uns irgendwie hört und uns Nachrichten schreibt und so. Und das hält die kleine
Flamme
am Leben.
Und dass neue Verschwörungsmäuschen dazugekommen sind, auch euch herzlich willkommen. Heute ist nicht nur der Start unserer neuen Staffel,
sondern
wir werden heute 2 Jahre alt.
Wir werden heute 2 Jahre alt, mit großen Lücken dazwischen.
Aber wir haben über 20 Folgen produziert.
Ja. Können wir uns einen kleinen Applaus für gönnen, ne?
Ja, und jetzt kommt noch ein größerer Applaus, Oleg.
Ein größerer.
Weil okay. Wir sind aus der letzten Staffel mit über 1000 HörerInnen rausgegangen.
Yeah.
Und das finde ich nicht schlecht für Applaus, dass wir Zero Marketing betreiben oder sonst was.
Appläuschen, ihr kleinen
für
Mäuschen.
Für uns.
Und für uns. Nein. Tatsächlich, uns macht das einfach zu sehr Spaß, deswegen, wir wollen jedes Mal hinschmeißen, dann denken wir uns, nee, komm, lass doch weitermachen. Und es gibt einfach so viel spannenden Verschwörungsshit.
Absolut, es ist gerade der Hotspot der Verschwörungstheorien, würde ich sagen. Und Staffel 3, Leute, was erwartet euch? Ich weiß es noch nicht. Wir machen jetzt auch keine großen Ankündigungen, weil wir es dann am Ende sowieso wieder nicht einhalten können.
Wir werden auch.
Aber eins ist klar, Oleg, bevor du mich wieder unterbrichst, darf ich das kurz loswerden?
Ja, bitte? Ich halte die Luft an.
Okay, sehr gut. Wir haben für Staffel 3 kein Überthema mehr, weil Staffel 1 hatten wir als Überthema Aliens, Staffel 2 war Überthema People of Fame und Staffel 3 gibt es einfach nicht mehr.
Wir
machen
geben einen Vibe,
alles
so
von
free for
Aliens
all, you know.
Über flache Erde, über
ja, wir alles. Werden auf jeden Fall, also Leute, so große Themen, die wir auf jeden Fall behandeln werden, sind einfach natürlich Diddy, ne, und wie das sich entwickelt hat, dann ein bisschen Aliens, natürlich auch ein bisschen
Charlie Kirk möchte
ja,
ich sprechen, die Ermordung von Charlie Kirk.
Ich will ein bisschen über CIA reden, also wirklich.
Genau, ich habe eine super spannende Sekte entdeckt,
ja.
Über die ich berichten möchte, die nämlich einerseits Verschwörungstheorien verbreitet und sich andererseits aber auch als Opfer von Verschwörungstheorien empfindet, also super spannend.
Wollen wir sagen, worüber wir heute sprechen? Weil heute haben wir so ein bisschen eine dicke Kuh, die wir melken.
Was ganz aktuell ist,
ja.
Brandaktuell. Also heute geht es um die Clickbaits, Leute. Es ist nämlich super aktuell.
Eine kleine Clickbait-Folge. Ja, ich glaube, nächste Folge würden wir dann so ein bisschen tatsächlich nochmal auf Diddy eingehen. Und,
ich glaube,
und so.
Die Folge schaffen wir nicht in einer Folge. Ich glaube, das wird eine Doppelfolge.
Diese
könnte
hier?
Ich mir vorstellen.
Ja, das wird auf jeden Fall das muss eine Doppelfolge werden.
Aber, genau. Aber die hauen wir dann gleich in einem kurzen Abstand raus. Da müsst ihr dann nicht 2 Wochen warten bis auf die nächste Folge 2. Aber ja, genau, Diddy wollen wir reden.
Ja, und noch so ein paar Entwicklungen in der Ufologie.
Genau.
Genau, und Anna.
Ja, das sind jetzt nochmal unsere nächsten 3 Folgen und dann gucken wir weiter.
Wollen wir einfach mal, okay, wir starten einfach mal los. Ne?
Ja,
also,
aber
wir müssen uns ja auch wieder ein bisschen eingrooven.
Ich merke gerade so bei dem Intro, wie eingerostet wir sind.
Wir haben neue
das
Mikros.
Das war schon alles viel fluffiger. Ja, vielleicht könnt ihr es hören, wir hören uns jetzt noch
ja, wir sitzen zwar wieder in einem Raum, der jetzt nicht optimal ist, aber dafür sind die Mikrofone optimal.
Dope.
Teuer.
Und teuer. Egal.
Teuer.
Ich habe sowieso noch was gebraucht, um von den Steuern abzuschreiben, deswegen passt das schon. Okay, aber wir legen jetzt los.
Ja.
Und zwar steigen wir wie immer in unsere Verschwörungsrakete ein, die so ein bisschen verrostet ist, weil sie so lange nicht benutzt wurde. Und dann würde ich sagen, wir düsen los.
Starten wir los.
Es ist Sommer in Brooklyn. Die Luft flirrt über dem Asphalt. Die Sonne brennt auf die Häuserzeilen in Seagate, einem kleinen Viertel am Rand von Coney Island. Irgendwo aus einem offenen Fenster dröhnt ein Transistorradio. Wir hören Elvis, den Jailhouse Rock, einer der Hits dieser Zeit. Auf der Straße spielen Kinder Ball, jagen einander lachend den staubigen Bordstein entlang. Doch ein Junge sitzt etwas abseits auf den Treppenstufen des Apartmenthauses seiner Eltern. Auf den Knien kein Ball, sondern ein Notizbuch. Mit dem Bleistift kritzelt er Formeln, Linien, Skizzen. Während die anderen Kinder den Ball werfen, berechnet er Flugbahnen, Winkel und Kräfte des Balles. Aufgaben eigentlich viel zu komplex für sein Alter. Aber für ihn ist das das Spiel. Der Junge schaut nun kurz hoch, als die Rufe der anderen Kinder lauter werden. Mitspielen will er aber nicht. Er schwitzt in der Sommerhitze. Die Bewegung draußen macht ihm nichts als Unbehagen. Stattdessen zieht er sich nun ins kühle Wohnzimmer zurück. Dort steht ein Klavier, das eigentliche Zentrum seiner kleinen Welt. Er setzt sich, wischt sich den Schweiß von der Stirn und legt seine kleinen runden Finger auf die Tasten. Die Melodie, die er spielt, ist komplexer, als man es von einem Jungen in diesem Alter erwarten würde. Fast wirkt es, als denke er die Musik durch, während er sie spielt. Seine Nachbarn erinnern sich später, dass er oft so da saß. Still, freundlich, nicht der Lauteste. Kein Angeber. Er war ein Kind, das mehr in Zahlen und Tönen lebte, als im Spiel der anderen. Und dieser Junge, von dem ich gerade erzählt habe, ist
Jeffrey Epstein.
Genau. Ja, und ich gebe zu, die Szene habe ich mir frei ausgedacht, aber einfach nur, damit ich es euch mehr veranschaulichen kann. Aber eins ist sicher, in unterschiedlichen Biografien wird er immer so dargestellt, dass er schon als Kind ein unfassbar großes Verständnis für Zahlen hatte und ein sehr großes Talent für Musik. Also sprich, er war gut im Rechnen und also, Klavier gespielt hat er auch. Also die beiden Sachen stimmen, den Rest habe ich mir ausgedacht.
In unterschiedlichen Biografien, die ich halt alle nicht gelesen habe.
Die ich alle
eine Zusammenfassung gelesen habe. Nein, aber und so. Das ist ja so ein typisches Merkmal für Leute, die dann so doch relativ intelligent sind, wobei man natürlich immer sagen muss, Intelligenz hat auch aber nichts mit emotionaler Intelligenz, Empathie und Bibabub zu tun.
Nö, das wäre dann die soziale Intelligenz.
Ja, das ist mathematische Intelligenz.
Ja. Ist bei und dem da war er sehr bewiesen. Stark und er war auch eben so, dass er nicht viele Freunde hatte, weil er eben nicht so viel mit Gleichaltrigen anfangen konnte. Aber es war jetzt auch nicht so, dass die ihn irgendwie verarscht hätten oder so, sondern der wurde toleriert.
Immer so ein ruhiger Typ, halt
so, genau, so ein ruhiger Typ und durfte dabei sein, wenn er wollte, hatte aber meistens keinen Bock. Und er war auch so ein bisschen so ein kleines Pummelchen. Ich will jetzt kein Kinder-Fat-Shaming machen, aber deswegen hat er sich sehr ungern bewegt, weil er eben immer so leicht geschwitzt hat.
Ist das so?
Das ist so.
Ja, habe ich nicht gesehen bisher. Also ich habe kein Kinderfoto von dem gesehen.
Ja, doch.
Ja, war der so ein bisschen.
Also jetzt, er war auf keinen Fall fett, aber er war so ein bisschen so ein kleines Babyspeckchen.
Ja.
Ja.
Ja, Jeffrey Epstein. So, jetzt kommen wir zu ein paar Fakten.
Super richtigen Fakten.
In also super so richtigen Fakten.
Okay.
So, zu richtig so Wikipedia-based Zeugs.
Oh,
okay. So, Jeffrey Epstein, geboren.
Oh, der hat noch immer nicht gespendet. Entschuldigung.
Was habe ich nicht gespendet?
Bei Wikipedia? Gespendet.
Anna, komm. Ja, also, ja, gut, wenn wir irgendwann Geld mit dem Podcast machen, spende ich fix an Wikipedia. So.
Okay.
Jeffrey Epstein, geboren 1953 in Brooklyn, Sohn einer Schulsekretärin und eines Gärtners der Stadt New York. Erstmal kein Geld, keine Connections, eine ganz normale jüdische Mittelstandsfamilie. Epstein fällt, wie du gesagt hast, früh auf, in Mathe sehr weit voraus, dass er gleich zwei Klassen überspringt und schon mit 16 die Highschool abschließt, ist, finde ich, ziemlich besonders. Mhm. Nebenbei spielt er Klavier, wie du gesagt hast, und das auch auf einem ungewöhnlich hohen Niveau für sein Alter.
Also ist meine Szene sehr nah am richtigen
Leben. Das ist die, einfach die Realität, das ist wie ein Dokumentarfilm, den du da vorgelesen hast.
Absolut.
Nach der Highschool.
Mit dem Ball, der die Flugbahnen
und
der,
so. Ja, er berechnet den Ball und die Flugbahnen und alles, genau. Nach der Highschool probiert er es mit einem Studium, zuerst Physik, an der Cooper Union, später Mathematik an der NYU. Aber wie halt so oft bei Hochbegabten, der wird sich vermutlich gelangweilt haben. Auf jeden Fall schmeißt er beide Male hin ohne Abschluss. So, würde man sagen, klassischer College Dropout, nur dass im Gegensatz zu den meisten, die College Dropouts sind, er nicht so den Weg zum Barkeeper gefunden hat, sondern zu was anderem.
Und zwar, obwohl er kein Diplom in der Tasche hatte, bekommt er 1974 einen Job als Mathematiklehrer. Und zwar jetzt nicht irgendwo an einer Puppelgrundschule, sondern an der Dalton School. Das war eine der teuersten Privatschulen in Manhattan. Ist übrigens heute auch noch. Okay, und jetzt stellt euch mal Manhattan in den frühen 70er Jahren vor. Wir befinden uns an der Upper East Side, überall elegante Häuser, Elite-Schulen, überall Stiftungsdinner.
An jeder Ecke Stiftungsdinner.
An jeder Ecke Stiftungsdinner.
Überall diese Stiftungsdinner.
Die stattfinden. Naja, es ist auf jeden Fall eine Welt, in der Geld und Status alles bedeuten. Und mittendrin ist eben die besagte Dalton School. Und das ist eine Institution, die nicht nur akademische Exzellenz pflegt, sondern auch für ihre unkonventionellen Lehrer bekannt ist und eben auch war. Dort unterrichten MusikerInnen, KünstlerInnen, dort findet man aber auch unter den Lehrkräften viele ExzentrikerInnen und eben damals auch diesen College Dropout, von dem wir gerade gehört haben, der einfach nichts vorzuweisen hat, außer eben ein großes mathematisches Talent. Ja. Der Jeffrey Epstein. Mhm. Genau, Direktor dieser Schule ist damals Donald Barr. Das ist ein Ex-Militär. Es ist kein typischer Pädagoge. Der ist eher streng, aber auch eigenwillig. Und später ist der auch noch ein bisschen bekannt geworden als Autor von Science-Fiction-Romanen, wo er so über autoritäre Systeme geschrieben hat. Mhm. Aber Barr sagt uns vielleicht
ja,
was.
Ja, der Name sagt uns was.
Genau, nämlich dieser Donald Barr ist der Vater von William Barr. Und das ist der Mann, der Jahrzehnte später Justizminister unter Donald Trump werden wird. Also merkt euch den Namen schon mal, weil auf den kommen wir später nochmal drauf zurück.
Schon mal die erste Verbindung, wa?
Die erste Verbindung.
Ja. Also der Vater von Trumps Justizminister hat dann einfach einen 21-jährigen College-Abbrecher eingestellt, weil der so ein bisschen spannend war, oder wie?
Ja, genau. Also der hatte eben keinen Abschluss, keinen Lebenslauf, aber offenbar richtig viel Charisma, Verstand und eben dieses gewisse Etwas. Und sowas war halt Donald Barr wichtig für seine Lehrkräfte. Genau. Also Epstein unterrichtet dort eben Mathematik und Physik. Und manche Schüler erinnern sich später, dass er genial gewirkt hat, aber auch gleichzeitig exzentrisch. Und der hat zum Beispiel so Sachen gemacht, dass er halt in Pelzmäntel durch die Schule gelaufen ist, in so langen Pelzmäntel, und da hat er dann eher ausgesehen wie ein Rockstar. Und das hat natürlich auch bei manchen Eltern so ein bisschen Unmut erweckt.
Ja, da waren ja so richtig so reiche New YorkerInnen, die dann irgendwie ihre kleinen Töchterchen und Söhnchen dahin schicken und sich denken, was ist das denn für ein Typ?
Ja, genau. Also die haben das schon hinterfragt, so, okay, warum ist jetzt dieser Typ ohne Qualifikationen, der unsere Kinder unterrichtet und dann noch so rumläuft?
In Mathe und Physik vor allem, das ist halt sowas, da kannst du dich nicht rausschlawinern, so, ne? Da musst du wissen.
Ja. Genau, und dann passiert aber genau in der Schule etwas, das Epsteins Leben entscheidend verändert wird. Und zwar nämlich beim Eltern-Lehrer-Treffen begegnet er Alan Ace Greenberg. Und das war ein hochrangiger Investmentbanker von Bear Stearns. Aber es wird gar nicht wie Bier geschrieben.
Doch.
Was?
Es ist ja nicht B-Ö-R, wie Bear Stearns, sondern Bear Stearns.
Bear Stearns, stimmt, man sagt ja auch ear. Da ist man B. Okay, Bear.
Bear Stearns.
Bear Stearns.
Bier wie ein Bier und Stearns wie die Stirn, genau. Bierstirns.
Bierstirns. Okay, okay, okay.
Wir können es auf einigen, wir können alles Denglisch aussprechen, das ist umso besser.
Nee, machen wir nicht. Aber so. Ich werde vieles Denglisch aussprechen und Oleg wird mich dann korrigieren. Machen wir so?
Also, was ist mit Greenberg?
Okay, also dieser Ace Greenberg, Investmentbanker bei Bierstirns. Und der ist super beeindruckt von dem jungen Jeffrey Epstein und seiner Intelligenz, seiner Energie und seiner Schlagfertigkeit. Mhm. Ja, und so bietet er ihm dann einfach kurzerhand einen Job an.
Nämlich an der
Wall Street.
An der Wall Street, genau.
An der Wall Street.
Also, auf jeden Fall aus dem Klassenzimmer direkt an die Wall Street ist ja schon mal, also ins Klassenzimmer war ja schon ein ziemlicher Sprung für ihn.
Ja, ja.
Und an die Wall Street ist nochmal ein größerer Sprung.
Wobei, heutzutage ist das Quereinsteiger-Lehrer-Modell ja auch gar nicht mehr so weit hergeholt, aber damals eben für damals war es sehr, sehr unkonventionell.
Vor allem für diese Art von Schule, dass du da einfach so reingehst. Ne? Das ist schon das erste Fragezeichen bei mir in seiner Biografie, wo man sich schon denkt, hä? Wie? Egal. 1976 fängt Epstein bei der Investmentbank Bear Stearns an. Zunächst als Assistent und er soll eben den reichen Kunden helfen, steuerlich lukrative Investments zu tätigen, also ein bisschen Berater.
Mhm.
Und das macht er so gut und ist eben sehr charismatisch und deswegen auch bei den Wohlbetuchten unterwegs, ne? Die haben den extra eingesetzt, um diese zu bequatschen, die Leute, die richtig viel Geld haben. Das macht er so gut, dass er bereits 1980 Limited Partner wird.
Mhm.
Epstein mit seinem eher bescheidenen Hintergrund befindet sich nun endgültig im einflussreichen und vor allem in geldigen Kreisen. 1978, zwei Jahre später, ein Konferenzraum im 24. Stock von Bierstearns. Eigentlich ist es einfach Bierstearns.
Bierstearns. Aber warum sagt man nicht Bierstearns? Ja, weil das Stearns schreibt man ja genauso wie Englisch wirklich.
Bear Stearns.
Mir tun alle Legastheniker, die englischsprachig sind, wahnsinnig
leid. Bear Stearns.
So. Verrückt.
1978. Konferenzraum. Holzvertäfelte Wände, überquellende Kristallaschenbecher. Von draußen dringt gedämpft das Dröhnen Manhattans in den Raum. Am Tisch sitzen Männer in Anzügen. Zahlenmaschinen mit Zigarre im Mundwinkel. Und mittendrin Jeffrey Epstein. Der Jüngste am Tisch. Kein Harvard-Abschluss, kein Elite-Stempel, aber er spricht mit einer Selbstsicherheit, als wäre er längst einer von ihnen. Vor ihm sitzt ein besonders reicher Kunde, gewohnt, dass man exklusive Informationen bekommt. Epstein beugt sich leicht vor, senkt die Stimme, fast verschwörerisch flüstert er: Offiziell darf ich das natürlich nicht sagen, aber wenn Sie jetzt in diese Aktie gehen, bevor die Meldung offiziell draußen ist, sichern Sie sich einen gewaltigen Vorsprung. Glauben Sie mir, diese Informationen kennt bisher kaum jemand. Der Kunde lehnt sich zurück, grinst zufrieden und klopft Epstein auf die Schulter. Genau das erwarte ich von Bear Stearns, mein Junge. Gute Arbeit. Der Kunde geht. Im Raum wird es still. Einige Kollegen starren Epstein fassungslos an. Insider-Tipps sind höchst illegal. Normalerweise wäre so ein Satz das Ende einer Karriere. Niemand an der Wall Street und schon gar nicht Bear Stearns will sich mit der Börsenaufsichtsbehörde rumschlagen. Epstein spielt mit dem Feuer. Doch am nächsten Morgen liegt nicht die Kündigung auf dem Tisch. Alan Ace Greenberg steht in der Tür von Epsteins Büro. Ruhig, fast väterlich, sagt er ihm: Jeffrey, ich weiß, was du getan hast und normalerweise beendet sowas eine Karriere an der Börse. Aber du hast etwas, das ich bei keinem anderen sehe. Ich gebe dir eine zweite Chance, aber Junge, halt dich in Zukunft mit solchen Aktionen zurück. Ist das klar? Und Epstein nickt. Kein Wort der Reue, nur dieses selbstzufriedene Lächeln, das sagt: Für ihn gelten andere Regeln.
Ja, das heißt, im Endeffekt hätte der da schon rausgekickt werden können, aber hatte Glück.
Ja.
Ja.
Weil das Ding ist, die Wall Street ist ja, glaube ich, so mit Insider-Tipps, klar, da gibt es Leute, die sind ein bisschen geradliniger und so, aber
Aber da geht es ja um die Börsenaufsicht. Ne? Also wenn du wenn die Börsenaufsicht da drauf kommt, dass Bear and Stearns mit Insider-Informationen handelt, dann fällt es ja auf die zurück. Mhm. Deswegen sind die da, glaube ich, schon relativ streng.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Er durfte auch auf jeden Fall bleiben.
Er durfte bleiben. Aber 1981 verlässt Epstein Bernd Stearns. Offiziell freiwillig, aber inoffiziell heißt es, dass er eben zu oft mit sensiblen Informationen gespielt hat. Mhm. Ja, und für die meisten Banker wäre das eben das Ende. Aber für Epstein ist es der Anfang von etwas ganz Neuem. Er gründet nämlich seine eigene Firma, die Intercontinental Assets Group, kurz IAG. Er hat da kein Prestigebüro im Wolkenkratzer, sondern nur einen kleinen Raum in Manhattan. Auf dem Papier heißt es, wir helfen vermögenden Kunden, Geld zurückzuholen, das sie durch Betrug verloren haben. Aber in der Praxis sieht es so aus, diskrete Aufträge, Offshore-Verstrickungen und Grauzonen, über die man besser nicht redet. Das heißt, sprich, wir wissen gar nicht genau, was er dort gemacht hat. Und ja, das lässt sich auch sehr schwer rausfinden.
Ja, das Interessante ist, dass wir haben ja dann doch ein bisschen, wir sind ja unwissenschaftlich unterwegs. Aber
wir haben trotzdem recherchiert.
So, und auch Doku geschaut auf Netflix, ne, war das, ne? Das ist so eine mehrteilige Doku über Epstein. Und so, und da ist es, und die haben ja hoffentlich richtig recherchiert.
Ja, die haben das.
Nicht
ja,
so wie wir. Aber, da,
aber
da,
auch
da,
sehr reißerisch, ne? Die Netflix-Doku sind auch sehr clickbait-orientiert und reißerisch, aber egal.
Aber egal, nein, aber die Doku ist trotzdem, ich finde die gut. Und weil sie ein gutes Bild über Epstein zusammenstellt und vermittelt. Und die kommen auch nicht so richtig drauf. Da gibt es auch ein großes Fragezeichen. Was hat der denn eigentlich genau gemacht nach nach Bear Stearns. Das ist alles so, man weiß, er hat dann verschiedene, also natürlich diese IEG gegründet und mit der dann gearbeitet für sehr reiche Leute, aber er hat auch verschiedene kleine andere Firmen
und
gegründet.
Wie wird man dadurch selbst zum Multimillionär?
Er war, ich glaube, bei dieser IEG der einzige Angestellte. Also der hat das alleine geschmissen und hat aber Multimillionen Dollar verwaltet für irgendwelche Leute und so, da kommen wir noch drauf, aber es ist echt seltsam.
Weird.
Naja, eine Szene, die sich so oder so ähnlich abgespielt haben könnte. Ein wohlhabender Geschäftsmann stürzt nervös in Jeffrey Epsteins Büro.
Hallo, Jeffrey. Ich habe ein Problem. Ich habe 5 Millionen in einen Immobilienfonds gesteckt. Hotels in Florida angeblich abgesichert. Jetzt ist die Firma pleite, die Gründer sind abgetaucht und meine Anwälte sagen, das Geld ist weg.
Epstein hört regungslos zu. Keine Notizen, nur ein starrer Blick, als würde er die Worte wie Zahlenreihen in seinem Kopf sortieren. Und dann?
Ihr Geld ist nicht weg. Es ist nur woanders. Ich weiß, wie man es wieder zurückholt.
Ja, und genau das war Epsteins Kunst. Also er präsentiert sich nicht als Finanzberater mit Tabellen, sondern als diskreter Fixer. Also er war ein Fixer sozusagen. Ja, Fixer. So was wie ein Inkassobüro für Superreiche und Mit so Grauzonenmitteln. Also kann er nicht allein gearbeitet haben, um ehrlich zu sein. Der muss ja fix irgendwelche...
Der wird ein Netzwerk gehabt haben.
Genau, irgendwelche Leute, die für ihn so wie Privatdetektive vielleicht. Weil ich meine, wenn das Geld weg ist, wie soll er als Einzelperson rausfinden,
ich finde,
wo das
so
Geld
er
hin ist?
So dieses, voll, Netzwerk oder Knete, er hat anscheinend irgendwie beides gehabt und so Grauzonenerfahrungen und so weiter. Was ich trotzdem schräg finde, seit der Dalton School, von dem Dalton School bis hierhin, ist ja nicht viel Zeit vergangen. Mhm. Wie hat er dieses Netzwerk aufbauen können überhaupt? Woher hat er so ein großes Netzwerk, um solche Sachen zu machen? Und er hat ja in diesem dann Bereich erfolgreich, sehr erfolgreich gearbeitet.
Ja,
ne?
Also offiziell arbeitet eben EIG an Fällen, in denen Millionenbeträge durch Betrug oder Offshore-Tricks verschwunden sind. Aber inoffiziell gilt halt Epstein bald als Troubleshooter, also eben ein Mann, der Probleme löst, die eigentlich niemand öffentlich haben will. Diskretion ist seine Währung und eben Charme sein Werkzeug.
Mhm, was ich interessant finde, da du das gerade angesprochen hast mit Charme und so, in dieser Doku sagen halt auch die meisten Leute, sowohl spätere Opfer als auch Leute, mit denen er gearbeitet hat und so, auch dieser Ace Greenberg wird da auch interviewt und er sagt einfach, dass dieser Typ, dieser Jeffrey Epstein, sein größtes Kapital war eigentlich, dass der unfassbar charmant und manipulativ war.
Das ist so krass, weil ich dachte mir das auch letztens, ich habe jetzt wahnsinnig viele Fotos von dem Typen angeguckt, von jung bis alt, und der sieht so freundlich und sympathisch aus. Also der hat auch
findest
so dieses,
du?
Ja, ich finde schon. Also jetzt nicht ab da, wo er verhaftet wurde, wo halt die Fassade gebröckelt ist. Aber alles davor, ich finde schon, der hat so der hat freundliche Augen, finde ich. Und das macht mir so Angst.
Ich habe gestern nochmal in diese Doku geschaut und ich muss sagen, dieser Begriff ist mir so im Kopf entstanden, er hat so ein Satanslächeln. Findest wenn du guckst drauf, denkst du, ja, sympathisch. Und dann siehst du diese spitzen Mundwinkel. Und je länger du auf seinen Mund guckst, desto
Ich gucke ja immer auf die Augen, weil ich finde, bei ganz vielen Psychopathen oder irgendwie Schwerstkriminellen kann man dann schon irgendwie in den Augen schon was sehen. Also auch so, wenn du so Fotos siehst, wo die
vielleicht halt ist es auch vorgefärbt durch das, was wir wissen. Das kann auch sein.
Ja, dass man so rein interpretiert. Wie ist es vorgefärbt, weißt du, dass ich weiß, dass er einen riesen Pedo-Ring betrieben hat und voller Rapist ist und ich finde, er hat sympathische Augen? Was sind da vorgefärbt?
Ich dachte, du kommst jetzt zur Konklusion, bei ihm sieht man es in den Augen.
Nee, so. Eben nicht, das meine ich ja. Dass der einfach so, das siehst du so Fotos, wie er halt dann lächelnd dasteht mit Donald Trump und bei Trump denkt man sich so, oh, der schaut
aus. Ja, Trump hat auch so diese Körperlichkeit, finde ich. Es gibt dieses Video, das kennst du doch natürlich. Mhm. Ich glaube, darüber redest du, wo die zusammen. Trump ist noch relativ jung und der ging es auch. Und die stehen auf so einer Party, Trump
sieht einfach widerlich
aus. Und Trump labert auf den einen, ne?
Ja.
Und Trump hat schon so eine Gestik und Mimik, die sagt, ich bin ein Widerling. So, ne? Und ein Großkotz. Und bei diesem Jeffrey Epstein, der steht daneben und der wirkt irgendwie wie so ein lieber Typ, ne?
Ja, aber der sieht so aus, als würde ich sagen, ja, komm,
harmlos.
Kinder, geht mal mit dem Onkel Jeffrey mit, der zeigt euch seine Eisenbahn. Penis,
seine Eisenbahn.
Ja, aber eben nicht
harmlos. Ja, harmlos sieht er aus.
Ja, harmlos sieht er aus.
Er wirkt nicht gefährlich, das stimmt schon so ein bisschen. Aber dieses Satanslächeln, ich weiß, muss man drauf achten.
Ja, okay, muss ich mal drauf
achten. Okay, wo sind wir?
Genau. Also der kann halt da damals, als er sich, kurz nachdem er sich selbstständig gemacht hat, natürlich noch kein Vermögen vorweisen, aber er lebt trotzdem schon wie jemand, der dazugehört. Also so ein bisschen wie über seinen Verhältnissen. Er hat immer maßgeschneiderte Anzüge an, er schmeißt Dinnerpartys, er hat eine Wohnung in Manhattan. Und damals fragen sich schon viele, wie es eben dieser College-Dropout, von dem wir vorher gesprochen haben, es geschafft hat, in diese Kreise zu gelangen.
Beziehungsweise das auch auf dem Level mitzuspielen, ne? Auf dem geldigen Level. Du brauchst ja die Knete trotzdem, um dir das leisten zu können.
Aber vermutlich ist die Antwort halt echt Charisma und halt auch, dass er verspricht, eben die Probleme zu lösen und das halt dann anscheinend auch einhalten konnte.
Und vor allem, natürlich, damals schon, wenn du über so Probleme sprichst mit superreichen Leuten oder sehr einflussreichen Leuten, dann kennst du ja diese Probleme. Das heißt, du bist ein Insider von den düsteren Geheimnissen von diesen Leuten oder von Sachen. Ne? Das ist ja immer, Diskretion wird, glaube ich, hoch bezahlt.
Ja.
Ne? Das heißt, damals schon diese Anfänge von wegen, ich weiß was über Leute, die mir dann dafür den Arsch pudern, wahrscheinlich, ne? Damit ich meine Klappe halte. Also.
Oder er hatte eben Hilfe von noch. Aber da kommen wir später dazu.
Ja, wir sind jetzt Ende der 80er, Manhattan, ein Club an der Upper East Side. Gedämpftes Licht, schwere Ledersessel, Champagnergläser auf kleinen Marmortischen. Hier trifft Jeffrey Epstein auf Leslie Wexner. Einen Mann, der längst ein Imperium aufgebaut hat. Mit The Limited und später auch Victoria's Secret ist er Milliardär geworden. Ein self-made man aus Ohio, berüchtigt dafür, jede Entscheidung selbst zu kontrollieren. Wexner ist nicht der Typ, der schnell vertraut. Er prüft jeden Vertrag, jeden Dollar, jedes Detail. Aber bei Epstein ist es anders. Der redet nicht in endlosen Zahlenkolonnen, keine Tabellen, keine Fachbegriffe. Stattdessen lehnt er sich entspannt zurück, erzählt Geschichten über Märkte, Risiken, über Lösungen. Am Ende bleibt nur ein Satz hängen. Die meisten Banker verkaufen Produkte. Ich löse Probleme. Wexner hört zu und lässt sich einfangen. Ab 1987 beginnt ihre Zusammenarbeit. Erst vorsichtig, dann intensiver. Epstein kümmert sich um Investitionen, um diskrete Projekte, um all die Bereiche, bei denen andere Banker nur mit Paragraphen kommen. Wexner sieht, dass Epstein nicht nur charmant ist, sondern auch furchtlos. Er tut Dinge, die sich andere nicht trauen. Und das gefällt ihm. 1991 kommt es zu einem entscheidenden Moment. Ein großzügiger Raum, Bücherwände, schwere Vorhänge, auf dem Schreibtisch ein dünner Stapel Papiere. Kein prunkvolles Dokument, eher unscheinbar, doch sein Inhalt ist gewaltig. Eine Generalvollmacht. Wexner sitzt hinter dem Schreibtisch, den Füllfederhalter in der Hand. Er zögert, blickt Epstein direkt an. Dann unterschreibt er das Dokument vor ihm und sagt leise:
Jeffrey, ich vertraue dir. Ab jetzt handelst du in meinem Namen.
Er schiebt das Dokument über den Tisch. Epstein greift nach dem Füller, setzt elegant seine Signatur darunter. Ein Augenblick, äußerlich unspektakulär, aber im Kern ein Erdbeben. Denn Epstein wird damit praktisch zum alleinigen Verwalter eines Milliardenvermögens. Er darf Verträge abschließen, Konten verwalten, Immobilien kaufen. Alles im Namen von Leslie Wexner.
Okay, dann muss ich eh mal jetzt kurz, müssen wir kurz diskutieren, weil...
Da müssen wir drüber reden.
Es heißt ja, dass dieser Leslie Wexner ein extrem misstrauischer Typ war, der eben nicht leicht Leuten vertraut hat. Und ich frage mich da halt wieder, wie hat es der Epstein, hat es der echt geschafft, ihn um den Finger zu wickeln? Mhm. Oder ist da auch so ein bisschen vielleicht schon was wie Blackmailing im Spiel?
Da habe ich eine Theorie zu aus der Doku. Ich weiß nicht, ob du diesen
Blackmailing
Teil...
Blackmailing heißt Erpressung übrigens.
Blackmailing, ja. Nee, ich habe eine Sache, eine Theorie, die ich interessant, die nur so ganz leicht angetatscht wurde,
ja.
Weil die haben dort Befragungen von Jeffrey Epstein gezeigt, ne, auf Video aufgenommen. Und da fiel die Frage, hatten sie sexuelle Relations, also sexuelle
Beziehungen?
Eine sexuelle Beziehung mit Leslie Wexner? Und der verneint und so weiter.
Jeffrey mit
aber
Leslie.
Die stellen es in den Raum, dass eventuell der Wexner sich ein bisschen verliebt hat in den Jeffrey Epstein. Die fragen auch, sind sie bisexuell, hatten sie eine sexuelle Beziehung mit Leslie Wexner und so weiter. Dahin pushen die den so ein bisschen. Mm. Ne? Und der verneint natürlich eh alles. Aber die haben das in den Raum gestellt, dass der eventuell den Wexner um den Finger gewickelt hat, dass eventuell vielleicht der Wexner eventuell schwul ist. Ne?
Mhm.
Und dem einfach verfallen ist, seinem Charme, egal ob sie jetzt sexuell miteinander waren oder nicht und so, auf jeden Fall ist er dem Charme extremst verfallen.
Das ist
und
der
soll auch gesagt haben,
weil, Entschuldigung, sprichst du erst fertig?
Der Wexner soll auch, nicht der Wexner, wer war das nochmal, irgendjemand soll auch gesagt haben, der Epstein soll selber mal gesagt haben, dass der Wexner dem einfach total verfallen ist und dass der dem aus der Hand frisst. Soll er selber mal gesagt haben.
Aha, zu wem? Angeblich.
Ja.
Okay. Tja,
gut recherchiert auf jeden Fall.
Ja, nee, aber ich finde halt, man sieht, es gibt ja auch Bilder und Videoaufnahmen von Epstein und Wexner zu zweit und es wirkt jetzt nicht so, als würde der Epstein den Wexner irgendwie erpressen, weil dann hast du eine andere Körpersprache als Wexner. Das heißt eventuell, dass er sich da irgendwie verknallt hat mit... Kombi mit dem Charisma und mit dem ich mache das alles für dich. Kann schon sein.
Ich finde das eine interessante Theorie, weil das ist einfach menschlich. Ne? So ein Typ, der eigentlich total krampfig und kontrolliert und alles und dann verliebt er sich in so einen jungen, charismatischen, aufstrebenden, klugen Typen. So und weil das ist schon echt strange. Wie erklärst du dir das, dass der alleiniger Verwalter ohne irgendwelche davor großen, Referenzen oder sowas in diesem Bereich hatte, auf einmal alleiniger Verwalter von einem Multimilliarden-Dollar.
Wenn du die Generalvollmacht hast über dieses Vermögen, kannst du ja alles machen.
Du kannst alles machen. Du kannst dem seine Häuser verkaufen, du kannst dem da noch was kaufen. Und kommst du noch was zu Wexner?
Aber er hat ihn nicht, er hat ihn aber nicht ausgenommen. Das ist halt das andere, weil darüber hat er...
Ja, ich habe gerade einen Zeigefinger hochgehoben.
Genau, aber nicht in dem Sinn, ich meine, klar, wir den ausgenommen haben, aber nicht in dem Sinn, dass er ihn irgendwie finanziell ruiniert hätte, sondern der hat halt, hat er?
Die haben ja gebrochen miteinander irgendwann.
Ja.
Ne? Und dieser Wexner sagt über ihn dann irgendwann in einem Interview auch, oder auf einer Bühne, ich habe nur so ein Stück gesehen, wo der auf einer Bühne steht, ins Mikrofon sagt, dass der Epstein einfach, dass er sich in dem getäuscht hat und dass er ein widerwärtiger, furchtbarer Mensch ist und so weiter.
Ja, gut.
Aber er meint nicht nur das, was er gemacht hat, sondern die haben schon vorher miteinander gebrochen, weil der hat ihm Geld geklaut. Der hat ihm 46 Millionen Dollar geklaut.
Also doch, was er nicht gemerkt hat, weil er Multimilliardär ist.
Er hat es natürlich, er hat alles hin und her geschoben, wie er Bock drauf hatte, aber er hat sich auch Geld abgezwackt, ne?
Okay.
Ein kleines Startkapitelchen hat er sich da schon rausgeholt, ne?
Naja, auf jeden Fall mit dieser Generalvollmacht von Leslie Wexner ändert sich halt für Jeffrey alles.
Ja.
Ab Anfang der 90er lebt er so, als wäre er selbst ein Milliardär. Ob er je wirklich über ein eigenes Milliardenvermögen verfügt, ist bis heute umstritten. Also viele Expertinnen glauben eben, er war vor allem ein Verwalter von Fremdengeld. Doch das Bild, das er nach außen zeigt, ist eindeutig. Nämlich, er zeigt sich, als würde er selbst zu den Superreichen gehören.
Ja, also, dass der Multimillionär war, fix.
Ja, aber gut, wenn du jetzt sagst, er hat ihm anscheinend 47 Millionen geklaut, dann bist du eben Multimillionär.
Ja, natürlich.
Ab 2 Millionen bist du Multimillionär.
Nee, schon klar, also Milliardär weiß nicht, aber der hat halt natürlich super viel Zugang. Und du weißt ja nicht, und das ist wirklich nicht so ganz bekannt, zu welchen Töpfen, sage ich mal, zu welchen Konten der Typ noch alles Zugang hatte, ne?
Das er hat es auf jeden Fall dann gelebt. Ab Wexner hat es gelebt. Weil schau, wir gucken uns jetzt so verschiedene Punkte an.
Also er hat übrigens auch mit seinen Firmen teilweise auch so Insolvenz angemeldet und komischerweise haben diese Firmen dann irgendwie, ne, um irgendwie nicht Steuern zu zahlen, komischerweise konnte er dann doch da und da aber wieder das Investment machen und da was kaufen und so weiter. Also,
naja, sicher, du kannst ja, eine insolvente Firma kann ja jemand anderes kaufen und die wieder aufpeppen.
Also
und
der hat rumgetrickst. Wenn
du das so rumschiebst, ja, ne, dass du halt sagst, okay, du melde mal deine Firma insolvent, ja, der Typ kauft sie, dafür macht der seine Firma insolvent und du kaufst sie und dann schiebt man das irgendwie so rum.
Ja. Er hat auf jeden Fall, weil er schon immer ein Mensch der Grauzone und der wird wahrscheinlich damals bei Bear Stearns genau sowas auch gelernt haben von diesen ganzen Superreichen, ne? Also, ja.
Ja, auf jeden Fall jetzt durch Wexner bewegt er sich ganz selbstverständlich in den Kreisen der Reichen und Mächtigen. Er hat Dinnerpartys mit Politikern, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen. Er macht Flugreisen im eigenen Jet. Er verbringt seine Sommer in den Hamptons und seine Winter in Palm Beach. Bei diesen ganzen Dinnerpartys gibt er sich immer als sehr intellektueller Gastgeber und statt nur über Geld zu reden, lädt er halt eben dann auch WissenschaftlerInnen und NobelpreisträgerInnen ein und diskutiert mit denen über Quantenphysik oder KI oder Genetik, whatever. Ja. Und wirkt halt dadurch natürlich viel kultivierter als jetzt diese klassischen Wall Street Milliardäre.
Ja, der sagt auch über sich selber und andere sagen über ihn auch ständig dieses Philanthrop. Er ist ein Philanthrop. Mhm. Ne? Und dass die auch die Wissenschaftler den immer sehr geschätzt haben, weil der nicht nur irgendwie so Geld gespendet hat, sondern der war da auch bei Vorträgen und wollte immer mitreden und so. Also der war wirklich, die haben den als sehr interessierten, intelligenten Typen immer wahrgenommen, der so wirklich so, der gab denen auch das Gefühl, dass der total bei, ne, wir werden später darüber reden, wie Opfer ihn beschreiben und so, aber ja, dieses Gefühl, jemandem das Gefühl zu geben, dass er wirklich zuhört, das ist auch eine große Stärke von ihm.
Genau, was halt sehr fragwürdig wieder ist, ist eben dieses undurchsichtige Geld, weil offiziell führt Epstein kaum Firmen mit sichtbaren Umsätzen und er hat keine große Investmentbank und kein klassisches Portfolio und so bleibt eben sein Vermögen so ein bisschen ein Rätsel. Aber ja gut, wahrscheinlich hat er das echt von Wexner gezockt, weil wie sonst, ne?
Ja.
Ja, und neben dem Stadthaus an der East 71st Street in Manhattan, das ist eins der größten Privathäuser der Stadt bis heute noch, besitzt er bald noch eine Ranch in New Mexico und ein Apartment in Paris und eine Villa in Palm Beach und dann natürlich noch die berühmte Privatinsel auf den Virgin Islands. Genau, und dieses Haus eben in Manhattan, das hat ihm ja auch der Wexner überschrieben. Das gehörte mal Leslie Wexner und er hat es dem
Das ist ein gigantisches Haus gewesen.
Jeffrey,
ne?
Quasi
ist einfach
geschenkt.
Ja. Wir haben ganz kurz eine Sache gerade so ein bisschen übersprungen und zwar hat er ich glaube, nach Bear Stearns hat er noch kurz bei dieser Towers Financial Corporation gearbeitet. Das ist vielleicht auch nicht uninteressant. Das war im Jahre 87, hat ihn der Steve Hoffenberg eingestellt. Der kommt auch in der Doku vor. Und zwar
aber dann parallel zu seiner eigenen Company.
Ja, ja, genau, der hat parallel da gearbeitet, ja. Und der hat auch parallel dazu schon mit dem Wexner auch zu tun gehabt und so. Mhm. Ne? Genau, und der hat als Berater für diese Towers Financial Corporation gearbeitet und da schon ein ganz gutes Gehalt bekommen. Und das war dieses Unternehmen war eines der größten Ponzi-Systeme der US-Geschichte. Ja.
Mhm.
Ponzi-Scheme, dass du holst dir von einem Geld, um den anderen Geld auszuzahlen.
Und so, Schneeballsystem, sozusagen, ja.
Und die Investoren verloren über 450 Millionen US-Dollar, haben sie praktisch vergeigt. Dieser Steven Hoffenberg saß dann auch im Knast. Epstein wurde aber nie belangt, obwohl der das alles mitgemacht hat und genau wusste, dass sie da bescheißen und so weiter, der ist nur früh genug da raus, aus der Firma rausgestiegen. Und der wurde nie belangt dafür. Mhm. Und
am Ende war es seine Idee.
Nee, aber ich fand das ziemlich krass, weil das auch schon ein, also völlig bewusste kriminelles Unternehmen war, ne, was Leute einfach abzieht. Und da hat er schon komplett mitgemacht, ohne, und dieser Steven Hoffenberg, der kommt auch in der Doku vor und der sagt auch, der möchte gerne irgendwie darüber reden, ihm ist ein Bedürfnis, weil er hat Scheiße gebaut und alles und, ne, und sagt aber, hey, aber dieser Epstein wusste genau, was wir hier machen. Und der war mit beiden Beinen super kriminell schon. Damals schon. Und der hat schon, Bear Stearns fängt er schon an, kriminell zu werden oder kriminelle Sachen zu machen oder so halblegale. Dann geht er zu der Towers Financial Corporation, ist da super kriminell. Dann geht er, ne, und der wurde irgendwann einfach bekannt als Problemlöser, der auch über Leichen geht.
Ja. So. Und ist aber halt mit den Dingen auch durchgekommen.
Ja. Ja. Und das ist schon, das kennzeichnet einfach seinen Weg. So, ja. Ne? Dass der immer in so einem grauen Nebel von Kriminalität unterwegs ist. Ja.
Ja.
Das wollte ich noch hinzufügen.
Vielen Dank.
Gerne. Ja, ich sag jetzt was zu, wir machen, also es ist, Epstein ist so eine dermaßen fette Kuh in sein Leben, da kann man ganze Podcast-Staffeln mitfüllen.
Ja.
Wir machen so Hauptstationen. Ne?
Ja.
Ich hoffe, das ist okay für euch. Eine sehr große Station, und jetzt wird es ein bisschen düsterer, ist Little St. James. Und ich muss euch sagen,
wenn wir vielleicht schon die erste Triggerwarnung aussprechen.
Wollte ich gerade sagen, wir machen mal hier eine kleine Triggerwarnung. Also dieser Folge oder ab jetzt wird es auch um sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen und Frauen und um sowas gehen. Und wenn es euch damit nicht gut geht, dann hört einfach auf und hört in eine andere Folge vielleicht rein bei uns zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ab jetzt wird es ein bisschen, ja, düster. Little St. James. Stellt euch vor, ihr fliegt mit einem Helikopter über das Karibische Meer. Unter euch glitzert türkisblaues Wasser, weiße Strände, Palmen. Eine Reihe von Inseln gleitet vorbei. Wir befinden uns über den Virgin Islands, den Jungferninseln, einem Außengebiet der USA. Von oben sieht das alles aus wie ein Postkartenmotiv. Eine der Inseln, eine kleinere der Inseln, heißt Little St. James und gehörte bis 2023 ungefähr Jeffrey Epstein.
Der war doch schon tot.
Ja, aber es gehörte trotzdem noch ihm. Die wurde dann praktisch aus seinem Nachlass heraus verkauft. Er erwarb sie 1998 und die Nachbarinsel Great St. James übrigens kaufte er 2016 dazu. Mhm. Little St. James sieht ein wenig aus wie ein X, ist 29 Hektar groß, ein wenig hügelig, mit Stränden, mit Klippen, mit einem kleinen Palmenwäldchen. Auf der ganzen Insel verteilt befinden sich Gebäude, mittig auf dem höchsten Punkt der Insel die Hauptvilla mit Pool und Pipapo. Mhm. Ja, Boote patrouillieren vor der Küste, Fremde dürfen hier nicht anlegen. Mhm. Wer eingeladen wird, kommt mit dem Helikopter oder wird mit einem Boot von der Nachbarinsel abgeholt. Nach außen ist es ein Paradies. Ein Ort, an dem Politiker, Wissenschaftler, Stars ein- und ausgehen, zu Dinnerpartys, Wochenenden, manchmal längeren Aufenthalten auch. Eine private Insel, die so abgeschottet ist, dass man sofort spürt, das hier ist ein exklusiver Zirkel. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung bekommt die Insel bald einen ganz anderen Namen. Pedophile Island. Hm. Wir werden später noch ausführlich über diese Verschwörungen reden, aber eines ist auf jeden Fall klar, Little St. James ist das Symbol für Epsteins Doppelleben. Auf den ersten Blick ein Paradies, aber innerlich verdorben und schockierend. Er hat, hat die Insel
so
Little...
Genannt? So genannt oder wie?
Nee, der hat die selber Little St... Der hat sie nicht selber Pedophile Island genannt.
Nein,
Little St. Jeffs hat er genannt.
Little,
ne?
St. Jeffs.
Little St. Jeffs.
Der kleine heilige Jeff, ist das eine Anspielung an seinen Penis sein oder
ich weiß nicht. Auf jeden Fall, also zu dieser Insel,
Darf ich da gleich noch auf eine Verschwörungsthese eingehen, schon vorneweg, mit diesem, was ja immer heißt, das Nickelodeon-Zeichen sieht genauso aus wie Epstein Island. Ja, ähnlich, aber man bringt es in Zusammenhang. Aber
sehr ähnlich, muss man dazu
sehr
sagen.
Ähnlich, sehr ähnlich, aber das ist das offizielle Nickelodeon-Zeichen seit den späten 70er Jahren. Also kann es nicht wirklich was mit Jeffrey Epstein zu tun haben, weil der hat die Insel ja viel später erst gekauft.
Ich würde noch kurz ein paar random Facts dazu reinschmeißen. Der hatte da ungefähr 70 Mitarbeiter auf der Insel für alle möglichen Sachen. Es war ihm natürlich immer besonders wichtig, Diskretion bei allen seinen Mitarbeitern, auch in Palm Beach und so weiter. Ne, sozusagen, es war immer so ein großes Ding, was die Polizei auch nachher berichtet hatte. Seine Mitarbeiter waren immer sehr diskret und wollten nie mit Sachen rausrücken oder sehr, sehr wenig oder sehr schleppend. Dann noch, was wollte ich dann noch sagen? Genau, es gibt mehrere Gebäude auf dieser Insel. Ne? Es gibt ein Haupthaus, dann gibt es verstreut auf diesem X, den müsst ihr euch
so wie ein Tempel.
Ja, ihr müsst euch diesen Buchstaben X vorstellen. Und auf diesen ganzen Spitzen sind dann immer so kleinere, ja, wie nennt man so kleinere Gebäude mit, weiß nicht, also so, er selbst hat zum Beispiel er hat nicht in der Hauptvilla gewohnt, sondern in so einem kleinen anderen Gebäude unten. Dann gibt es diesen komischen Tempel mit dieser blauen Kuppel, den man aus diesen ganzen Verschwörungsvideos kennt. Für was auch immer, was das ist. Massagetempel vermutlich. Also es gibt überall so kleine versteckte Logen und so Sitzgelegenheiten und Dingern und so weiter. Also ja, irgendwie ist es mit dem, was man weiß, wenn man diese Bilder sieht.
Es schaut traumhaft schön aus, aber wenn man weiß, was dort passiert ist, nicht mehr.
Naja, es ist auch nicht so gemacht, dass du eine Villa hast, wo du dann wohnst und du hast ansonsten einen Golfplatz, sondern es sind viele kleine Häuser für viele kleine und so das Ding ist, dich hört da niemand schreien. Das denke ich mir da die ganze Zeit dabei. Ne? Dich hört da einfach da niemand schreien.
Ich finde gar nichts, wenn die Wellen
gar nicht. Du bist einfach so abgeschottet dort. Und genau, Virgin Islands ist ein Außengebiet der USA. Die gehören praktisch nicht zu einem bestimmten Bundesstaat. Das gilt als Außengebiet und da gelten zwar Grundrechte, aber es, je nachdem, in welchem Außengebiet Insel du dich befindest, es gelten nicht alle Gesetze der USA automatisch auf diesen Inseln. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das verteilt ist, aber es ist auf jeden Fall auch ein etwas rechtsfreierer Raum, als wenn du in den USA wärst.
Apropos rechtsfreie Zone. Also die krasseste Verschwörungsgeschichte, die ich gehört habe, Oleg, die zu Epstein.
Epstein Island?
Ist auf Epstein Island passiert.
Ah, okay, ja.
Und zwar laut einer Zeuginnenaussage eines Opfers war Bill Clinton Number One der Besucher. Und das belegen ja auch so ein bisschen die Fluglisten in den Epstein-Files mit diesem sogenannten Lolita Express.
Ja. Also für die es nicht wissen, Lolita Express wurden die Flugzeuge von Epstein irgendwann getauft, weil der seine Celebrities und Politiker mit diesen Flugzeugen hin und her geschippert hat, um dann die Gäste zum Beispiel nach Epstein Island zu bringen, vom Flughafen dann. Und auch in den Epstein-Files sind sehr viele Fotos dann aufgetaucht aus diesen Flugzeugen.
Ja, und Passagierlisten eben so heißt.
Passagierlisten, ja genau. Und aber vor allem auf den Fotos siehst du ja halt die ganzen Minderjährigen dort auch in den Flugzeugen mit Politikern wie Trump und Clinton.
Ja, es ist so krass einfach.
Und deswegen wurden die dann halt Lolita Express.
Genau, aber angeblich war eben niemand so oft auf Little St. James wie Bill Clinton, ja? Und diese Zeugin hat erzählt, dass der besondere Vorlieben hatte, was ja eigentlich noch okay wäre, wenn es nicht gerade mit Minderjährigen wären, weil das ist eigentlich dann schon eine ekelhafte Perversion, aber egal. Aber seine besonderen Vorlieben waren halt so Fetische, dass er halt auf Hundeleinen und Lederhalsbänder mit so Nieten dran stand. Und das hat er halt den Mädels umgemacht. Alles angeblich, Leute, ne? Das müsste ich immer angeblich davor denken, falls ich es vergiss. Und dann ist er mit denen an den Leinen halt durchs Haus gelaufen, ist mit denen runter zum Strand gegangen. Die Mädels waren halt immer barfuß. Das heißt, wenn die sind halt dann auch stellenweise langsam gegangen, weil halt der Boden irgendwie Steinchen oder whatever war. Und dann hat er halt extra fest die hinterhergezogen und teilweise geschliffen. Er hat sie gezwungen, Hundefutter zu essen. Ja. Genau. Und Dann ging es noch weiter, also wenn er besonders in Stimmung war, dann hat er sich in der Regel entweder das jüngste Mädchen ausgesucht oder das Mädchen, das was am meisten geheult hat und meinte dann so, ja, du kommst jetzt mit, weil du hast jetzt was extra Spezielles verdient und damit war halt Sex mit ihm gemeint und dann ist er halt in ein privates Zimmer mit ihnen gegangen und dann kam Hillary Clinton dazu. Angeblich.
Die war auch am Start.
Ja, die war auch am Start. Und immer wenn sie dabei war, also sie war nicht immer mit am Start, aber immer wenn sie dabei war, dann wurde halt alles noch viel schlimmer, weil die Hillary war jetzt nicht unbedingt so, dass die auf Sex mit den Mädels stand oder drauf stand, zuzugucken, wie ihr Mann Geschlechtsverkehr mit den Mädels hatte, sondern sie stand darauf, jemanden zu quälen. Na, also ihr hat es halt Spaß gemacht zu sehen, wenn zum Beispiel Bill ein Mädchen vergewaltigt hat und die hat halt drunter gelitten und geweint. Das soll Hillary angeblich besonders großen angeblich, Spaß ja. gemacht haben. Sie war total auf Terror aus. Sie hat die Mädchen auch viel angeschrien und sie zum Beispiel gezwungen, eklige Dinge vom Boden aufzulecken. Und wenn die Mädchen das halt nicht sofort gemacht haben, dann hat sie die angeblich bestraft und an den Haaren gepackt und die Haare büschelweise ausgerissen oder die Mädels geschlagen.
Man denkt sich immer so, wenn man sowas hört und dann so diese Hillary Clinton sieht, denkt man sich, sowas kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber das konnte man sich eben bei Epstein von den Fotos her auch nicht vorstellen. Ja. Das ist halt das Ding.
Ja, aber es kommt noch schlimmer, Oleg. Es kommt noch viel schlimmer. Nämlich laut diesem Opfer gab es auch Nächte, in denen es so richtig gefährlich wurde, also lebensgefährlich.
Wenn es nicht schon davor lebensbedrohlich war.
Und zwar wurden die Mädchen angeblich nackt und barfuß im Wald ausgesetzt. Man hat ihnen einen Vorsprung.
Also in diesem Wäldchen, ne?
Genau, auf Little St. James. Ja. Man hat ihnen dann angeblich einen Vorsprung von 10 Minuten gegeben. Ja, und dann wurden sie gejagt. Und Bill Clinton war laut der Aussage meistens mit Elektroschockern ausgestattet. Und wenn er dich zuerst erwischt hat, dann hattest du quasi Glück unter Anführungszeichen, weil du wurdest dann einfach zurückgebracht und halt einfach nur normal gequält. Aber wenn Hillary dich zuerst erwischt hat, dann kamst du nie wieder zurück. Und laut diesem Opfer kamen viele nie wieder zurück.
Okay, wow, das klingt super psycho.
Ja, es klingt einfach so heftig. Also wie Leute immer diesen fettes angeblich davor denken, weil es gibt natürlich keine Anklagen gegen Hillary oder Bill Clinton.
Ja, vor allem, also oder, man untersucht das ja im Gehirn sofort auf Möglichkeit oder nicht.
Ja.
Ich muss dazu sagen, dieses, weil Epstein Island ist wirklich, ich weiß nicht, wie sich die Leute das vorstellen, aber guckt euch das mal an. Es ist wirklich eine sehr kleine Insel. Die ist wirklich sehr klein. Mhm. Und einen richtigen Wald gibt es dort nicht. Also wenn du könntest rein theoretisch mit diesem 10 Minuten Vorsprung gar nicht so viel machen, weil du kannst, da gibt es gar nicht so viele Orte, wo du hin kannst. Es ist eine sehr, sehr kleine Privatinsel.
Ja, aber vielleicht war es auf der Nachbarinsel.
Wie heißt es? Big St. James.
Ja.
Wie das heißt. Ja, keine Ahnung, kann sein, ja. Deswegen, und ne, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die, wo ich mir denke, ja, weiß nicht, ob das stimmt. Andererseits, okay, weißt
von
du noch
der
diese
Logistik
Story?
Her, andererseits genauso, ich habe einen True-Crime-Fall gehört über irgendeinen ja. Psychopathen, der genau das gemacht hat, der sich irgendwelche Mädels gefangen hat, die wo ausgesetzt und ist dann auf die Jagd gegangen.
Und was jetzt neulich durch die Nachrichten gegangen ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das ist richtig verstörend und das ist halt real deal. Während des Kosovo-Kriegs, das ist italienisch, irgendwie in Italien hat das irgendjemand rausgefunden, da wird es jetzt gerade irgendwie zur Anklage gebracht oder vor Gericht gebracht, ich weiß nicht, aber während des Kosovo-Kriegs war das so, dass anscheinend irgendwelche Superreichen sich Jagdscheine in Anführungszeichen kaufen konnten, um dort mit einem Snipergewehr ausgerüstet in irgendeinem Hochhaus sitzen zu können im Kriegsgebiet und einfach Zivilisten abknallen.
Es gibt einfach so
und das
eklige
ist, das
Leute.
War, das ist for real.
Ja,
das
ey,
ist for real,
es,
Leute.
Es
das
gibt so eklige Leute.
Als ich das gehört habe, da dachte ich mir wirklich so, wie schlimm ist diese Welt. Und das ist nicht Verschwörung, nicht
vor,
Dings, sondern das hat stattgefunden. Da haben Leute Geld bezahlt. Ich finde es schon schlimm genug, wenn das Leute in Afrika mit Löwen machen. Ne?
Ja.
So, ne? Aber Die haben Menschensafari betrieben.
Krass.
Das ist so
crank. Nicht Safari. Eine Safari ist was Schönes. Da fährst du mit einem Jeep durch
die... Oder wie heißt das? Nicht Safari, Entschuldigung, nicht Safari, sondern...
Menschenjagd.
Jagd, ja, einfach Jagd. Menschenjagd.
Jagd heißt das Wort,
und deswegen Oleg. So Leute, die wirklich... Das ist für mich, wir reden viel über Probleme der Welt mit vielen verschiedenen Leuten. Ich weiß, es fühlt sich alles... Aber ich finde, das schlimmste Problem unserer Zeit und wahrscheinlich auch schon immer ist, wenn Menschen an zu viel Geld und Macht kommen, weil dann fängt diese psychopathische Scheiße
an. Ja, oder beziehungsweise du bist schon Psychopath und hast dann viel Macht und Geld. Genau. Klar fährst du dann eventuell auf eine private Insel und betreibst dort Menschenjagd, dort, wo es keiner mitkriegt. Klar,
natürlich. Du hast gerade so vermutet.
Ja, aber ich
traue... Nicht alle reichen Leute fahren auf Inseln und jagen
Nicht alle reichen Leute, aber ich traue es wirklich mittlerweile einigen zu. Jetzt auch so, seit das Ganze mit Didi war. Und ja, keine Ahnung, sowieso. Wenn du dann halt irgendwo deine kranken Gelüste ausleben kannst.
Es geht ja auch vor allem darum, dass du durch... Erstmal, welche Leute werden denn so super bekannt und super reich? Also nicht natürlich bei weitem nicht alle, aber oftmals brauchst du ja eine bestimmte Charaktereigenschaft, um dich durchzusetzen, um das für dich zu erreichen und so weiter. Das haben wir gesehen bei Trump, bei Diddy und so. Das sind sehr viele Egozentriker und wie heißt das nochmal? Der Begriff für, wenn du so ein...
Narzissten,
ja, also Narzissten, die wirklich so, die erreichen dann zwar sehr viel, weil die sehr hohe Energie haben, in diesem Ding irgendwie erfolgreich zu werden, aber gleichzeitig, wenn sie dann belohnt werden mit viel Macht und Geld, können die dann ihren absoluten Psycho-Shit ausleben.
Ja.
Die haben dann die Möglichkeit, und wenn du dich gar nicht so mit diesem moralischen Zeugs befasst und wie es anderen Leuten geht und keine Empathie hast und so weiter, dann denkst du dir, ja gut, was könnte ich jetzt noch machen? Ich habe hier eine Insel, vielleicht setze ich ein paar Minderjährige aus und jag die. Wenn es dir nicht mehr genug ist, die zu vergewaltigen.
Und halt auch so zu diesen Mädchen, die dann keiner vermisst hat, also die haben die vermutlich aus irgendwelchen anderen Ländern geholt, vielleicht aus Osteuropa oder wo auch immer. Mhm. Und die sind dann einfach verschwunden. Ich kann mir das schon vorstellen. Also das ist ja gang und gäbe, dass Menschen... Sex-Trafficking, dass Menschen verschwinden, dass Kinder verschwinden. Und wie gesagt, es gibt keine Anklagen gegen diese Leute, aber in meinem Gedankenspektrum mittlerweile...
Noch nicht, vielleicht.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass das so passiert sein könnte, weil ich mittlerweile... den Leuten die bösesten Dinge zutrauen, leider.
Also ich bin mit, bei mir ist es so, ja, ist ähnlich, ich sehe einfach, ein Teil von mir will das nicht glauben und andererseits weiß ich einfach, auch vor allem durch diesen Podcast, ne, ich weiß einfach, dass die Möglichkeit dazu vorhanden ist. Ich weiß, dass die Welt so böse ist und dass die Leute so böse sind, dass sowas durchaus passiert, dass einfach Minderjährige und Kinder verkauft werden, um von irgendwelchen reichen weißen Leuten zu vergewaltigt zu werden. Das ist leider...
Oder auch dunkelhäutigen Leuten, whatever. Siehe Didi.
Ja, stimmt. Didi auch. Aber stimmt, das hat überhaupt nichts mit der Hautfarbe zu tun.
Hat gar nichts mit der Hautfarbe zu tun, genau. Weder mit Hautfarbe noch Religion, weil Arschlöcher gibt es wirklich überall.
Arschlöcher gibt es
definitiv. Aber gut, Hillary Clinton, aber sie sind zu 98% männlich, laut Kriminalstatistiken.
Ja, das stimmt. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Okay, guck mal, wir sind jetzt bei knapp einer Stunde angekommen.
Ja.
Wollen wir, weil ich glaube, jetzt gehen wir so langsam in die Verschwörung über.
Jetzt gehen wir in die Verschwörungen. Genau, wir müssen die Bio von Epstein werden wir fertig machen noch, aber das machen wir dann in der nächsten Folge und dann tauchen wir so richtig tief noch in die anderen Verschwörungen ein.
Weil es gibt noch eine ganze Menge, die wir euch erzählen müssen. Da können wir aber bei der nächsten Folge gleich von Anfang an eine Triggerwarnung aussprechen, weil das ist nicht...
Wir werden auch über Ghislaine Maxwell reden.
Stimmt, über die haben wir eigentlich noch gar nicht geredet.
Über ihren Vater Robert Maxwell und seine angeblichen Kontakte oder Tätigkeiten für den Mossad.
Für den Mossad, den israelischen und auch eventuell Epsteins-Tätigkeiten für Geheimdienste.
Genau. Und ja, da gibt es auf jeden Fall noch viel Spannendes, aber wie ihr seht, wir kriegen es einfach nicht unter in einer Folge, weil es ist so ein Biggie. Es ist ein richtiges Biggie und es ist, ich finde es auch richtig heftig. Also mich nimmt dieses Epstein-Thema eigentlich noch mehr mit als Didi, wobei ich Didi schon voll heftig fand, aber das ist halt nochmal eine Nummer größer.
Das ist nochmal noch größer und nochmal irgendwie, das steht wie nochmal drüber. Ne? Ich bin mir sicher, dass diese ganzen Sachen miteinander zu tun haben, weil diese...
War Leute, eigentlich Diddy jemals auf Little St. James? Das könnte man noch. Wir recherchieren das für euch bis zur nächsten Folge, ob der da auch mal auf dieser Passagierliste aufgetaucht ist.
Ja. Aber ist gut, dann machen wir jetzt mal einen Punkt, weil das ist vielleicht so in kleineren Dosen vielleicht erträglicher als
alles.
Als alles auf einmal.
Gut, ihr Lieben, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins guten neue Rutsch. Jahr. Das, was jetzt startet morgen.
Ich hoffe, dass das neue Jahr für alle besser wird und dass es auf der Welt weniger Leute wie Epstein gibt, vielleicht im nächsten Jahr.
Ja, das und dass sich vielleicht die Kriege in Frieden verwandeln. Haha, schön wär's, I doubt it. Und aber wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Wir haben Bock, jetzt mit dem Podcast wieder ein bisschen weiterzumachen. Das heißt, nochmal eine Erinnerung, drückt die Glocke. Die nächste Folge hauen wir übrigens raus, wenn sie fertig ist. Das kann in 3 Tagen sein oder erst in der Woche, aber maximal eine Woche, würde ich sagen.
Gut, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr eingeschaltet
wir
habt.
Wir freuen uns, dass ihr zurück seid und dass wir zurück seid und sagen...
Dass wir zurück seid.
Dass wir freuen zurück uns,
ihr zurück seid, wir zurück seid, alle zurück seid.
Ich merke, ich habe so ein bisschen einen Frosch im Hals, deswegen versuche ich da jetzt so schnell rauszuhudeln.
Sehr gute These.
Sehr gute These. Okay,
auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten und
bis zum nächsten Mal bei... Schwer.